ich sollte versuchen, mein Briefing so streng zu halten, dass meine Brand Safety natürlich nicht in irgendein schlechtes Licht gerückt wird oder ich am Ende noch einen Shitstorm kriege, logisch. Aber ich sollte dem Influencer eine gewisse Freiheit lassen, weil die Community das auch spürt und den Content dementsprechend dann besser oder schlechter aufnimmt.
Influencer-Marketing ist schon lang kein nerdiges Marketing-Nischenthema mehr. Influencer-Marketing ist in der Mitte unserer Marketing-Welt angekommen. Und falls du jetzt schon Influencer-Marketing machst und ein bisschen Input haben möchtest, wie es denn vielleicht noch besser geht, oder du sagst, was, Influencer, was, was soll ich, dann bist du genau heute hier richtig. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist der Patrick. Und Patrick, wir sprechen heute über... Surprise.
Die Kunst des effektiven Influencer-Marketings, und das sowohl strategisch als auch in der operativen Umsetzung. Und da freue ich mich sehr, dass wir hier als Trio dann zugegen sind, nämlich wir alle drei sind Referentinnen bei der 121 Watt. Und da freue ich mich sehr, Annabelle, dich begrüßen zu dürfen. Richtig toll, dass du mit am Start bist. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, influence uns und erzähl uns, was tust du und warum liebst du, was du tust?
Danke, ihr zwei. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Genau, ich bin Annabelle, ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite seit 2019 bei der Influencer-Marketing-Agentur Reachbird. Bin aktuell als Teamlead für Produkt und Marketing tätig. Und ja, funny story, ich war selber früher mal Influencerin und bin darüber auch überhaupt zu Reachbird gekommen. Das heißt, ich kenne so ein bisschen beide Seiten des Influencer-Marketings und versuche auch da natürlich immer, mich aktuell zu halten, was geht bei den Influencern ab, was geht bei den Brands ab, bei den Agenturen. Und da kann ich natürlich in meiner Position im Marketing super gut die Schnittstellen auch schaffen.
Ja, und sag mal, das Thema ist ja schon auch schon bereits historisch aufgeladen, sowohl negativ, positiv, neutral. Wenn du jemanden kennenlernst und das mal so auf einer grünen Wiese beschreiben dürftest, wie würdest du dem jemanden verpacken?
Also ich habe das zum Beispiel letztens erst meiner Oma versucht zu erklären.
Ja, fantastisch.
Ich finde, das ist immer ein toller Ansatz. Influencer gab es eigentlich schon immer. Früher hat man sie vielleicht Testimonials genannt oder einfach Markenbotschafter. Und der Begriff des Influencers wurde ganz massiv durch Social Media geprägt. Das heißt, wir haben schon immer einflussreiche Personen gehabt und die sind nun einfach auf einem anderen Kanal.
Mhm. Das finde ich schön. Ich mag auch diesen erklär's mal deiner Mama, erklär's mal deiner Oma Ansatz. Das ist so, dann bricht man es schön einfach runter. Annabelle, jetzt muss ich natürlich mein inneres Fangirl auspacken, wenn du sagst, du warst selber mal Influencer. Das muss ich abhaken, bevor wir hier zum Business gehen können. Welche Zielgruppe, was für ein Thema war für dich so das Herzensthema?
Also, ich habe auf meinem Account ganz klar einen Fokus auf Outdoor, Fotografie, Natur. Und ja, bin leider nicht mehr so aktiv. Die Arbeitswelt hat mich eingefangen und deswegen ist mein Account leider so ein bisschen im Archiv gelandet.
Jetzt ist es so, dass sich viele Influencer mittlerweile Content Creator nennen. Ist das dann letztendlich so der Status, ich betreibe meinen Account, so wie du es dann zum Beispiel auf Instagram gemacht hast, verstehst dich dann als Content Creator, und sobald es dann zu einer Kooperation zum Beispiel mit deiner Marke kommt, ist man im Status eines Influencers, oder wie kann man diese Begrifflichkeiten nochmal aufteilen?
Die beiden Begriffe werden ja oft synonym verwendet.
Ja.
Also, ne, es ist einfach ein Problem, was so die Branche hat. Ich glaube, es kommt daher, dass der Begriff Influencer einfach oft in den Medien sehr negativ aufgefasst wurde. Aha. Und sich viele dann gedacht haben, ja, ich bin nicht so ein böser Influencer, wie das vielleicht viele denken mögen, sondern ich bin jetzt Content Creator. Aber am Ende, auch Content Creator machen Kooperationen. Und was machen sie damit? Sie beeinflussen ihre Zielgruppe. Es gibt Leute, die ganz klar Content Creator sind, die sagen, sie posten ihre Bilder, ihre Videos auf Social Media und können dann vielleicht als Fotograf oder Videograf gebucht werden. Dann ist jemand für mich wirklich trendscharf ein Content Creator. Mhm. Aber Leute, die Einfluss nehmen, indem sie Produkte platzieren, sind immer Influencer für mich.
Wenn wir jetzt aus der Influencer-Perspektive in die Unternehmensperspektive wechseln, vielleicht mal zuallererst, für welche Art von Unternehmen, vor allem wenn wir jetzt mal so ein bisschen an B2B denken, die schreiben ja häufig erstmal ein Fragezeichen, großes Fragezeichen hinter die ein oder andere Social-Media-Strategie. Für welche Branchen ist Influencer-Marketing besonders geeignet und gibt es Branchen, wo du sagst, ja okay, da könnt ihr jetzt eigentlich eine der anderen grandiosen Episoden vom 121 Watt Podcast hören, weil ihr seid eh raus.
Ja, also generell würde ich erstmal sagen, fast für alle Branchen ist Influencer-Marketing relevant. Ausklammern kann man da definitiv alle Branchen, die in irgendeiner Form rein rechtlich gesehen für diverse Werbeformate schon mal nicht in Frage kommen. Ja, also alles, was in Richtung Tabak geht, sehr kompliziert. Waffen, auch politisches, sehr kompliziert. Aber also es gibt für jede Branche immer noch so ein paar Sachen, wo man sagen kann, das kann man machen. Es macht das Ganze aber einfach viel komplizierter. Mhm. Aber alles, was so in Richtung Konsumerprodukte geht, aber auch Versicherungen, Finanzen, also auch so ein bisschen komplexere Themen, funktioniert super. Und auch im B2B-Kontext würde ich einfach mal in den Raum werfen, danke, dass es LinkedIn gibt, weil perfekte B2B-Plattform, auf der auch mittlerweile sehr, sehr viele Top-Voices, Influencer auch aktiv sind.
Okay. Und wenn ich mich jetzt als Unternehmen damit beschäftigen möchte, egal ob es ein B2B oder B2C-Schicksal ist, du hast ja auch gerade von eurer Agentur Reachbird zum Beispiel gesprochen, gibt es halt, denke ich mal, Plattformen, Dienstleistungen, wo ich mich letztendlich wie im Affiliate-Marketing zum Beispiel bei Awin rumtummeln kann. Die haben ja auch mittlerweile das Thema Influencer-Marketing mit aufgegriffen im Bereich Affiliate-Marketing. Das heißt, das sind so meine ersten Anlaufstationen, um mal zu schauen, ob und wie dieser Kanal für mich relevant ist. Was gibt es dort für Abrechnungs-, für Vergütungsmodelle in dem Segment?
Also wir arbeiten oft mit einem TKP-Modell. Mhm. Es gibt aber auch ganz klassische Barter-Deals, wo es einfach Produkt gegen Leistung ist. Ist aber gerade, also sag mal, bei Mikroinfluencern kann man das machen. Wenn das vielleicht ein Produkt ist, was die eh haben wollten oder so, dann funktioniert das nach wie vor, wird aber auch mit den Jahren immer schwieriger. Ansonsten natürlich so Affiliate-Programme kann man machen, je nachdem, was das Produkt auch hergibt. Ne? Wenn ich jetzt so in den Versicherungsbereich denke, dass man sagt, okay, man misst die Abschlüsse oder auch im so generell Beauty-Bereich, man misst die Verkäufe und beteiligt den Influencer daran. Das kann man super gut machen. Also Amazon hat da ja jetzt auch vorgelegt mit ihrem eigenen Programm und das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Weg auch.
Ja, du hast gerade Mikro und dann gibt es natürlich auch Makro-Influencer angesprochen. Was ist so der Schwellenwert? Sind das so 50.000 Follower? Alles darunter sind dann Mikro-Influencer, darüber sind Makro-Influencer. Wie kann man das so splitten?
Gibt super viele verschiedene Abtrennungen. Ne? Also das macht jeder anders. Ich würde mal sagen, zum aktuellen Zeitpunkt alles unter 10.000 ist wirklich so Nano. Und dann so 10 bis 50 ist dann Mikro. Mhm. Dann staffelt sich das eben hoch, bis man gar nicht mehr vielleicht Influencer sagt, sondern eher schon fast Promi, weil die einfach auch medial generell in ihrem Land einfach eine gewisse Aufmerksamkeit
haben. Ja, verstanden. Und dann, ich weiß, ne, wir vermeiden immer die Phrase, es kommt drauf an, aber du hast ja auch gerade den TKP angesprochen als Abrechnungsmodell. Ist der wiederum branchenabhängig, also um welches Produkt es sich dreht oder was gibt da sozusagen die entsprechende Staffelung aus und hast du vielleicht so ein paar Orientierungswerte? Und wir werden dich nicht drauf verhaften.
Bevor Annabelle antwortet, will ich noch einmal schnell Glossar spielen. TKP ist der Tausender Kontaktpreis. Also ja, das, genau. Da geht es eben darum, nicht wie viele Leute tatsächlich gekauft haben, sondern an wie viele Leute die Kooperation ausgespielt wurde. Also wie viele Leute sind mit deinem Content als Influencer in Kontakt gekommen? Das ist der TKP, der Tausender Kontaktpreis. So, Annabelle, jetzt darfst du antworten. Ich habe noch einmal ganz kurz schnell für alle, die noch neu sind im Game, einmal kurz übersetzt.
Ja, ganz wichtig. Ne? Man ist da manchmal so in seinem Marketing-Sprech drin. Genau. Der TKP variiert natürlich nach Land. Wenn wir jetzt einfach mal nach Deutschland gucken, gibt es auch da super viele Einflussfaktoren. Manchmal haben wir Brands, die sind eh schon in einem Love-Brand-Status, wo die Influencer sagen, mit denen will ich unbedingt zusammenarbeiten, da habe ich mega Bock drauf. Dementsprechend kann ich den TKP natürlich auch niedriger ansetzen, weil ich weiß, da ist eine gewisse intrinsische Motivation hinter. Wenn ich eine Brand habe, die noch keiner kennt, wird mein TKP auch höher sein. Dazu kommt noch, wie starr ist mein Briefing? Habe ich ein Produkt, was super erklärungsaufwendig ist, wenn ich so in Richtung Nahrungsergänzungsmittel, Pharma, Versicherungen gehe? Muss ich dem Influencer viel mehr Sachen vorgeben, das Briefing viel strenger machen, was am Ende natürlich auch die kreative Freiheit einschränkt des Influencers, was auch wieder teurer wird. Also auch da wieder super schwierig, branchenübergreifende Benchmark zu definieren, aber ich sag mal so, alles, was zwischen, wie gesagt, ihr nagelt mich nicht fest.
Überhaupt
aber
nicht, versprochen.
15 bis 30 Euro TKP.
Aha, nein, Scherz. Nee, ist ja aber wirklich spannend.
Ist einfach extrem schwierig. Ne? Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme aus der Beauty-Branche und es ist einfach ein Lippenstift. Ich mache es dem Influencer sehr einfach. Der muss einfach kurz den Lippenstift zeigen. Die Farbe ist schön. Kann ich einen günstigen TKP machen? Jetzt sage ich ein TKP für die Brand und am Ende kommt ein Kunde mit einem super erklärungsbedürftigen, komplexen Produkt mit sehr nischigen Influencern, dann passt das wieder nicht.
Klar. Du hattest gesagt, dass auch die kreative Freiheit mit eingepreist wird. Also klar, ich meine, je mehr sich der Influencer vorbereiten muss, um genau deinen Ansprüchen zu entsprechen, umso teurer wird es vermutlich. Also wenn du sagst, hey, zeig einfach in deinem Style unser Produkt und fein. Wie sind denn da so die Erfahrungen? Wie viel Briefing braucht's? Wie viel Briefing tut gut und wie viel kreative Freiheit ist nötig?
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir haben letztes Jahr auch eine Studie mit einem Forscher von der Uni Luzern zusammen gemacht, die genau das untersucht haben, unsere ganzen Briefings analysiert haben, auch ein Experiment gestartet haben mit, weiß nicht, ich glaube 500 Influencern war es. Und das Ergebnis war im Endeffekt, desto strenger das Briefing, desto schlechter am Ende auch die Performance der Kampagne. Das heißt, ich sollte versuchen, mein Briefing so streng zu halten, dass meine Brand Safety natürlich nicht in irgendein schlechtes Licht gerückt wird oder ich am Ende noch einen Shitstorm kriege, logisch. Aber ich sollte dem Influencer eine gewisse Freiheit lassen, weil die Community das auch spürt und den Content dementsprechend dann besser oder schlechter aufnimmt.
Was sind denn so für Posten enthalten in so einem Durchschnittsbriefing? Sagen wir mal, das ist jetzt ein Influencer, mit dem die Zusammenarbeit noch nicht so lange schon besteht, dass der gar nicht mehr viel Infos braucht, sondern es ist jemand, der gute Qualität abliefert, der gut zu deiner Brand passt, dem du aber so ein bisschen Gerüst mitgeben willst. Was steht denn da drin? Wir bleiben mal vielleicht beim Lippenstift, das ist so ein bisschen greifbar.
Ja, genau, so im Endeffekt, egal wie lange der Influencer dabei ist, man macht immer noch mal so eine kleine Intro zur Brand mit rein, dass auch der Influencer die Vision der Marke versteht, da im Zweifel noch mal nachlesen kann. Idealerweise ein persönliches Anschreiben finde ich immer schön, ne, dass der auch weiß, warum soll ich jetzt dieses Produkt platzieren. Und dann wird es bei jeder Kampagne, bei jeder Zusammenarbeit eine Strategie geben. Ne? Mache ja nicht einfach, keine Ahnung, ein Reel, ein Post und drei Stories und hau das an einem Tag raus, sondern es gibt immer eine gewisse Timeline. Wie baut es aufeinander auf? Oft können die Influencer auch da noch mitsprechen und das ist im Briefing vielleicht gar nicht so fix. Und manchmal ist es vielleicht relativ fix. Also ja, und am Endeffekt geben wir dann noch natürlich Hashtags mit, Brand Mention, ja, und am Ende auch die Ziele. Also das finde ich immer sehr schön, dass man einfach auch dem Influencer sagt, hey, das Ziel dieser Kampagne ist Performance. Das Ziel dieser Kampagne sind Link-Klicks. Dass der auch weiß, worauf er seinen Fokus legen soll, wenn er den Content macht.
Das heißt, wir basteln jetzt mal zusammen, wir drei, ein Briefing für eine Influencerin für unseren Lippenstift. Wir sagen, wir haben mit der schon mal gearbeitet, so ganz grundsätzlich kennt sie uns. Dann Annabelle, geht's los mit einem: Hey, Influencerin, schön, dass du dabei bist. Großartig. Wir haben die neuen Herbst-Winterfarben und wir freuen uns so, weil dein warmes, deine warme Art, deine freundliche, herzliche Art so wahnsinnig gut passt zu den warmen Tönen unseres Lippenstifts jetzt für den Herbst. Und hier die Facts, die für dich wichtig sind. Steht dann sowas drin wie Laufzeit, was weiß ich, über 3 Wochen hinweg. Wir beginnen mit 2 Stories pro Woche, steigern das dann in der letzten Woche 2 Stories am Tag, oder wie detailliert ist das Ganze? Also wie viel gibst du mit? Und wie viel Briefing gibst du vor? Also zum Beispiel sowas wie in der ersten Woche bitte noch nicht über Kooperation sprechen, erstmal den Lippenstift nur tragen, dann kommen Fragen, ich fantasiere hier gerade rum, dann kommen Fragen zu, welche tolle Lippenstiftfarbe trägst du denn? Wie detailliert muss man sich sowas vorstellen, wenn ich sowas schreiben will? Wir schreiben das jetzt mal zusammen für unseren Lippenstift.
Also du kannst es super detailliert machen. Wenn deine Strategie ist, dass du exakt diese Anzahl Posts und Stories in der ersten Woche, dann das in der zweiten Woche haben möchtest und das deine Erwartung ist, dann müssen wir diese Erwartung im Briefing auch widerspiegeln, damit der Influencer das weiß.
Und wenn du mich jetzt berätst, Annabelle, würdest du mir, ich bin jetzt die Kundin, die den Lippenstift in die Influencer-Kooperation bringen will, und ich komme mit diesen Vorstellungen zu dir, würdest du sagen, ja, guter Aufbau, oder würdest du sagen, nee, Sarah, pass auf, am besten funktioniert es folgendermaßen?
Bei einem Lippenstift würde ich tatsächlich einen groben Rahmen eher machen. Ich würde das in Phasen einteilen und würde daneben schreiben, was wir uns vorstellen, würde aber auch bei so einer Art von Produkt definitiv in den Austausch gehen mit den Influencern. Ich würde sagen, hey, guck mal, das haben wir uns überlegt. Wie findest du das? Würdest du es anders machen? Hast du vielleicht einen Aufhänger geplant, wo du das mit dranhängen kannst? Weil ein Lippenstift ist ein sehr flexibles Produkt. Wie du auch schon gesagt hast, man könnte das vielleicht vorher schon mal tragen, damit die Farbe einfach schon mal präsent ist und danach erst so den Kampagnen-Launch sozusagen machen. Da kann man den Influencer super gut mit einbinden. Deswegen würde ich es in so einem Fall möglichst offen halten, würde einfach grob mal definieren, was ich mir vorstelle, und aber dann wirklich individuell mit den Influencern nochmal die Details für sie klären. Würde ich auch schriftlich festhalten, dass es sozusagen eine Ergänzung vom Briefing ist, aber das würde ich möglichst flexibel halten.
Jetzt ist es ja so, dass auch dabei Content entsteht. Ist es schon Usus oder Standard, dass ich als Unternehmen dann auch diesen generierten Content meiner Kooperation selber nutzen darf? Also was ja sehr charmant wäre, dass sozusagen dann die Influencer für mich Content generieren und ich das halt auch später für zum Beispiel Paid Media nutzen könnte, die dadurch entstandenen Bilder, Videos. Sind das natürlich bestimmt auch Vertragsdetails, aber ist das soweit legitim, auch seitens der Influencer, sich genau das auch mit nutzen möchte als Marke?
Auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, ich würde sagen, 90-95% aller Kampagnen haben auch eine Paid-Komponente und dementsprechend auch den Content-Buyout. Das wird natürlich vertraglich geregelt und sollte immer mitgedacht werden.
Ja, dann haben wir zu Anfangs ja über das Image von Influencer-Marketing gesprochen. Ich glaube, ein Geschmäckle, was ja entstanden ist, heute hält er das Produkt in die Kamera, morgen hält er das Produkt in die Kamera. Ich brauche natürlich auch eine Glaubwürdigkeit bei meinen Kampagnen mit den Influencern. Natürlich können die sagen, ich bin so lange treu, wie lange die Kampagne halt auch entsprechend läuft, aber gibt es dort schon eine gewisse Branchenethik, die sich dort eingegroovt hat, oder muss ich da auch das tatsächlich vertraglich lieber festhalten? Klar, Papier ist immer geduldiger, aber wie nimmst du da den Markt wahr?
Also ich sehe, dass immer mehr gemacht wird. Es gibt einen Ethik-Kodex, es gibt Influencer-Coachings, wo sie sich am Ende auch committen, dass sie ein gewisses Level an Grundlagenwissen der Branche auch haben und sich an gewisse Regeln halten. Da kann ich euch gerne auch nochmal die Links zur Verfügung stellen, dass die verlinkt werden.
Wahrscheinlich, ganz kurz nur, wahrscheinlich auch auf Basis ihrer Idolfunktion. Also sind ja Influencer der Reichweite wegen, und sobald sie halt mit ihren Posts irgendwie andere Menschen beeinflussen, gibt es ja eine gewisse Verantwortung, egal ob ich dafür Geld nehme oder nicht, sondern ich habe Verantwortung für das, was ich sage letztendlich. Darauf beruht das wahrscheinlich, würde ich behaupten.
Ja, mit Sicherheit, aber auch einfach um eine Professionalisierung der Branche zu forcieren.
Ja, verstehe.
Wie du gesagt hast, so manche Vorurteile, die gibt's einfach und die kommen meiner Meinung nach oft gar nicht aus bösem Willen, sondern aus Unwissenheit, dass halt jemand nicht einen gewissen Standard erfüllt, nicht so zuverlässig ist, wie es vielleicht erwartet wird. Und ich glaube, das beruht aber auf beiden Seiten.
Ja, wenn wir jetzt bei diesem Ethik-Kodex und so weiter sind, wenn ich eine Influencer-Kampagne starte, gebe ich ja so ein Stück weit mein Marketing aus der Hand. Ich gebe so ein Stück weit die Wahrnehmung meiner Marke aus der Hand. Wie kann ich mich schützen vor dem Shitstorm? Oder wie reagiere ich am besten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und irgendwie es massiv negative Reaktionen auf die Kampagne gibt? Wie so die zwei Perspektiven. Wie kann ich es so gut es geht vermeiden und wie mache ich es, wenn ich es nicht vermeiden konnte?
Ja, also die halbe Miete in der Prävention ist auf jeden Fall das Briefing. Wenn ich schon weiß, vielleicht, dass meine Marke an bestimmten Punkten bei der Zielgruppe anecken könnte, dann nehme ich das ins Briefing mit auf, bin da auch transparent gegenüber den Influencern, dass sie gewisse Sachen vielleicht nicht unbedingt sagen oder nicht ansprechen.
Und hast du da ein Beispiel für uns?
Wenn wir jetzt beim Lippenstift sind, wenn ich weiß, dass ein bestimmter Stoff da drin allergische Reaktionen hervorruft, dann kann ich das entweder verheimlichen und dann irgendwie mit der Reaktion leben, oder ich bin einfach transparent und sage, hey, der Stoff kann Allergien auslösen und kommuniziere das direkt transparent, damit es keine Überraschung gibt.
Ja, also schon den Wind aus den Segeln nehmen praktisch. Ja. Nur noch ein Gedanke, weil ich glaube, es beginnt ja schon beim Casting, also bei der Auswahl der Influencer. Weil ich würde es mal behaupten, ein Tim Bensko ist wesentlich berechenbarer als aktuell ein Thomas Gottschalk. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, das muss mir als Unternehmensseite, oder das helft ihr bestimmt auch mit Reachbird zum Beispiel, dass ihr da halt auch einfach schon im Pool habt, Leute habt, die berechenbar sind. Man weiß, okay, wenn es wieder schwierig wird, gesundheitlich, politisch im Land, dass sie da nicht zu sehr abdriften vielleicht, was so die eine oder andere Perspektive angeht, oder?
Klar, also wir machen immer einen Background-Check. Also auch wenn wir einen Influencer auswählen, der bei uns schon in der Datenbank ist, gucken wir uns trotzdem nochmal die Profile an, checken die bei Google, was sind so die letzten News zu denen. Das ist ganz wichtig. Aber Corona hat es auch gezeigt, man weiß nie, in welche Richtung Leute abdriften.
Ja.
Und das kann man vorher nicht immer riechen. Also da ist natürlich ein gewisses Risiko. Influencer-Marketing ist People's Business und deswegen auch ganz viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann.
Wie empfiehlst du dann euren Kunden, wenn jetzt sowas schon mal vorgekommen ist und wenn nicht, dann wenn es hypothetisch, wenn es vorkommt, wie empfiehlst du den Umgang mit der Situation?
Ich würde auf jeden Fall sowohl vom Influencer als auch von der Brand eine Reaktion erwarten. Also sowohl als User als auch als beratende Person finde ich es einfach wichtig, dass wenn ein gewisser Konflikt aufgekommen ist, egal wer daran Schuld hat, dass es dazu ein Statement gibt, und die Leute halt sagen, hey, entweder eine Entschuldigung oder ein klärendes Statement, um einfach ja die Wogen zu glätten.
Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, irgendwie hatte ich das noch nie so auf dem Schirm, danke liebe Annabel, dass du mir das Influencer-Marketing noch mal ein Stück näher gebracht hast, ich will jetzt damit anfangen. Wir haben ja schon viel darüber gehört, wie das Ganze abläuft, aber das beginnt ja eigentlich mit der Wahl des richtigen Influencers. Erzähl mal so, welche Möglichkeiten habe ich denn, um an einen Influencer für meine Brand zu kommen, und woher weiß ich, wir haben ja schon über den TKP gesprochen und über Abrechnungsmodelle, woher weiß ich, ab wann sich's für mich lohnt?
Also am schönsten ist natürlich immer, wenn die Influencer proaktiv auf einen zukommen. Weil dann habe ich die Qual der Wahl, wenn mir ein Influencer auf meinem Brand-Account schreibt und sagt, hey, ich finde eure Marke total toll, ich nutze die seit x Jahren, wollen wir nicht mal was zusammen starten? Kann ich mir die Kennzahlen des Influencers angucken, kann schauen, passt der auch zu dem Bild, was ich nach außen vermitteln möchte? Und wenn ja, super. Dann habe ich mir ganz viel Zeit fürs Suchen gespart und kann das einfach mal testen. Ansonsten gibt es super viele Tools. Ich kann auch auf Instagram, auf TikTok selber natürlich nach Creatoren suchen, die vielleicht schon mal meine Marke erwähnt haben oder generell ein Thema, das mit meiner Marke verwandt ist, erwähnt haben, und kann mit denen einfach in Austausch gehen. Und ob sich das am Ende für mich lohnt, das weiß man leider erst, wenn man es ausprobiert hat. Gerade am Anfang, wenn ich jetzt mal mit einem Influencer zusammenarbeite, das allererste Mal, werde ich vielleicht nicht den Verkaufszahlenboom haben, aber vielleicht, wenn ich mit dem 2-3 Mal zusammengearbeitet habe oder mit noch ein paar mehr Influencern, dann kommt es einfach mit der Zeit.
Was mich da noch interessiert ist, weil du gesagt hast, mit ein paar Influencern, es gibt ja so ein paar Produkte, wenn man im Web unterwegs ist, die tauchen bei allen auf.
Total.
Also so gefühlt, ja. Bei jeder Influencer zeigt irgendwelche Badelatschen oder irgendein Lipgloss. Und was macht das mit einer Brand? Also empfiehlst du das, zu sagen, solange das Ding, das Eisen schmieden, solange es heiß ist, um ein bisschen was fürs Phrasenschwein zu tun? Oder wie ist ein sinnvolles Vorgehen? So viele wie möglich oder besser gezielt? Was sind so, weil du gerade über den Erfolg gesprochen hast und über mehrmaliges Influencer-Management oder Kampagnen?
Ja, also ich bin Fan von langfristigen Beziehungen. Den Ansatz, den du gerade gesagt hast, ist mehr so dieses erstmal alle mit reinnehmen und gucken, wer performt und dann aussortieren. Kann man machen. Man hat natürlich viel, was dann irgendwie wegfällt, nicht so erfolgreich ist. Aber man kann natürlich relativ schnell die Best Performer identifizieren. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich finde es schöner, wirklich einzelne Influencer auszusuchen, wo ich weiß, die passen gut zu mir und die stehen auch hinter der Brand und die Beziehungen mit denen langfristig auszubauen.
Ja, macht natürlich wieder was mit der Glaubwürdigkeit, ne, wenn alle die gleiche Botschaft letztendlich senden, dann halt, ne. Wobei ich es auch wieder charmant finde, Sarah, aktuelles Beispiel ist ja Holy, dieser lösliche Drink, dass sie es trotzdem jeden Creator, Influencer, wie auch immer, überlassen, wie er diese Botschaft sendet. Das macht es dann halt wieder nicht so wiederholbar, ne? Wie das Seitenbacher Bergsteiger-Müsli. Das ist ja, ne, reiner, Entschuldigung, Brainfuck, ne? Das andere löst zwar auch den notwendigen Werbedruck aus, aber halt in der jeweiligen Sprache der Influencerin, was ich natürlich dann wieder relativ charmant finde. Aber ich verstehe auch deinen Ansatz, ne? Lieber vielleicht das Ganze auch zu strecken dann, ne?
Ja, und es kommt daher auch wieder drauf an. Ist es zum Beispiel eine Lippenstiftmarke, eine Schmuckmarke, wo es super viele verschiedene Farben, Formen, Versionen gibt, wo jeder Influencer seine eigenen Produkte aussuchen kann und passend zu seinen Looks, die er jetzt eh gepostet hätte, das noch kombiniert? Oder sind es auf einmal 1000 Influencer, die gleichzeitig eine Autoversicherung in den Fokus stellen?
Ja.
Wenn ich jetzt 1000 Influencer habe und jeder von denen kombiniert anderen Lippenstift mit anderen Ohrringen, anderer Kette, ist es wieder was ganz anderes, als wenn alle auf die gleiche Versicherung gehen.
Ja, ja, das stimmt. Ja, absolut. Da war ja dann auch, oder ist ja auch dann zum Beispiel Clark, glaube ich, ne, sehr omnipräsent gewesen, immer mit derselben Botschaft dann letztendlich, ne? Also man sieht dann sehr, wie das sehr, sehr die Voraussetzung der Art und Weise auf Basis des Briefings, weiß man einfach, dass die Clark-App sehr viel vorgeben hat. Auch mit den ganzen Konditionen, das war ja dann oft sehr abgelesen. Holy ist da die komplette Freiheit, also ganz spannend, ne, wie so unterschiedliche Strategien dann ausgeprägt sind und wie es auch angenommen wird tatsächlich.
Ja. Da fällt mir gerade ein gutes Beispiel ein aus meiner Influencer-Zeit. Da hatte ich relativ am Anfang eine Kooperation und dann wurde mir vorgegeben, ich müsse in meiner Story in die Kamera sprechen. Habe den Zeitpunkt noch nie gemacht, fand es super cringe und habe mir aber gedacht, hey, ich finde die Marke cool, ich finde die Produkte cool, ich mache das jetzt. Und oh Wunder, es hat natürlich nicht performt, weil man das einfach gemerkt hat, hat nicht zum Rest meines Contents gepasst.
Das ist ja das, was wir eben in meinem, was ja eine ganz grundsätzliche Content-Marketing-Basic ist, zu sagen, wenn ich in ein Fremdmedium gehe, was du ja im Prinzip machst, du gehst in das Medium des Influencers. Wenn du mit deinem Content in ein Fremdmedium gehst, dann musst du dich dem Medium anpassen. Dann kannst du nicht mit dem Content, den du immer hast, dort aufschlagen, genauso wie er immer ist, sondern musst du schauen, in welches Umfeld begebe ich mich denn und da muss es dazu passen, damit es performt. Ich meine, im Prinzip spielen wir ja alle immer so ein bisschen zusammen im Sandkasten. Da spielt ja niemand allein das Influencer-Marketing, das Content-Marketing, sondern wir spielen immer alle so ein bisschen zusammen. Und Annabelle, mich würde zum Abschluss noch interessieren, wenn ich jetzt sage, für mich ist das ein Thema Influencer-Marketing, dann hast du hier ein Seminar bei der 121 Watt. Was lerne ich denn bei dir? Erzähl mal so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, Influencer-Marketing ist mein Ding, ich will zu Annabelle kommen, was erfahre ich, wenn ich da rausmarschiere aus deinem Seminar?
Also in dem Seminar machen wir Influencer-Marketing von A bis Z. Also wirklich von, wie finde ich den richtigen Influencer, wie schreibe ich das Briefing, wie setze ich so eine Kampagne auf, was ist wichtig, worauf muss ich achten, ganzen rechtlichen Themen, ne, auch Thema Musikrechte, gerade in Zeiten von Videocontent auch ganz wichtig. Und ja, mein Ziel ist so ein bisschen, dass wir in einer Kombination aus dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe, meinem Wissen und aber auch Gruppenarbeiten, wo jeder einfach mal auch seine eigene Brand auf den Prüfstand stellen kann und wir das an Praxisbeispielen machen, ja, so ein bisschen die ersten Erfahrungen im Influencer-Marketing sammeln. Und das ist halt sowohl für B2C als auch B2B, dass wir da beide Bereiche ein bisschen erforschen zusammen.
Ja, richtig stark. Richtig cool. Klingt gut. Also ich muss sagen, Sarah, ich bin wieder schlauer. Vielen Dank, Annabelle, für die schönen pragmatischen Einblicke. Und fand ich auch immer spannend, Sarah, was ich cool finde, wenn unsere Gäste wirklich diese beiden Perspektiven abbilden können. Ne? Also selbst als Influencerin, jetzt als Agentur, die das Ganze auch begleitet und Referentin, die dann halt die ganzen Schicksale halt auch kennenlernt seitens der Teilnehmerin. Von daher, Annabelle, ich bin wieder schlauer. Ganz lieben Dank. Und du kannst dich gerne schon mal, denn unseren Gästen gebührt immer der abschließende Satz, du kannst dich darauf gerne vorbereiten. Ja, und Sarah, was haben wir noch?
Ja, was wir noch haben, ich finde, was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass Influencer-Marketing sehr facettenreich ist. Hm. Also, dass es schon sehr viele unterschiedliche Ebenen gibt, die ich bedenken muss, von welche strategische Ebene mache ich, welches Preismodell mache ich, wie gehe ich an die Influencer-Auswahl ran. Das finde ich, das waren so, wir haben sehr, sehr, sehr viele kleine Fässer heute aufgemacht und das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn man ganz neue Facetten von einem Marketingbereich kennenlernt. Total. Und wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Facetten hier beim 121 Watt Podcast. Und wenn du sagst, hey, Influencer Marketing war spannend, was kommt denn nächste Woche? Tja, dann abonnier uns doch, dann wirst du es nämlich automatisch erfahren und wirst immer mit dabei, wenn wir spannende, relevante Tipps, Tricks und Trends rund aus der Marketingbranche für euch zusammen durchsprechen. Und ja, dann viel Spaß beim Abonnieren und liebe Annabelle, dir gehören die letzten Worte.
Ja, was ich allen zum Abschluss gerne noch mitgeben möchte ist, oder alle, die sich einfach mal mit Influencer-Marketing beschäftigen wollen, ganz wichtig, Authentizität schlägt alles. Sucht euch Partner, InfluencerInnen, die wirklich zu eurer Marke passen, zu eurer Vision auch passen und setzt auf echte Beziehungen statt auf kurzfristige Kooperationen. Baut eben langfristig euer Influencer-Marketing auf. Achtet drauf, dass Mehrwert mit drin ist, dann werdet ihr auch langfristig erfolgreich sein.
Sagt Annabelle Knappe beim 121 Watt Podcast.